von der gesundheits- und politischen Debatte zu Arbeit und Ökonomie und zu der Frage, was macht das mit uns Frauen, kommen wir jetzt in die Thematik der Arbeitsmedizin, also zur betrieblichen Thematik. Und betriebliche Thematik heißt selbstverständlich, dass sich diejenigen, die das Ganze vorbereitet haben, überlegt haben, wen brauchen wir hier eigentlich, dafür, dass man mal reinschaut in das Thema Frauengesundheit als Thema in der Arbeitsmedizin. Gibt es es da überhaupt? Was wissen wir davon? Was wird darüber überhaupt, haben Sie eine Ahnung in Ihren Betrieben? Sollten Sie betrieblich arbeiten oder in Unternehmen oder in, was weiß ich, Gruppen, irgendwelchen Institutionen arbeiten? Von mir aus auch gerne in Behörden. Auch das ist ja eine Institution. Gibt es dort eigentlich so etwas wie eine betriebliche Art von Denken über Gesundheit der Beschäftigten? Und wahrscheinlich, wenn man sie jetzt im Einzelnen fragen würde, würde ihnen das ein oder andere einfallen. Oder aber auch gar nichts. Entscheidend war für uns zu sagen, dafür brauchen wir jemanden. Und wir haben uns für Frau Professor Dr. Ute Latzer entschieden. Frau Professor Ute Latzer arbeitet in der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Und zwar dort ganz besonders in der Gruppe Prävention arbeitsbedingter Erkrankungen mit den Schwerpunkten, und zwar den arbeitsbedingten Schwerpunkten der Muskel- und Skeletterkrankung und der Herz-Kreislauf-Erkrankung. Nun, das alleine hätte sie jetzt nicht für uns ausgewiesen, das ist es natürlich auch, sondern darüber hinaus ist sie natürlich, sie ist Biologin übrigens von Haus aus und Epidemiologin, ist durch die Welt gekommen, kann man nur sagen, in Bezug auf ihre Dinge, die sie erarbeitet hat. Sie hat aber auch publiziert, auch genau zu dem Thema Geschlecht, also die Analyse des Einflusses von Geschlecht auf die Wirksamkeit zum Beispiel von Präventionsfragen. Sie ist also genau eine, die diese Geschlechterfrage in der Arbeitsmedizin, die manche sagen, die gibt es gar nicht, das müssen wir dann mal von Ihnen erfahren, ob das stimmt, die dieses genau sich anschaut und angeguckt hat. Und deswegen bitte ich Sie herzlich, zu uns nach vorne zu kommen. Als Epidemiologin, das wissen Sie vielleicht alle, die sind ja sehr streng, die Epidemiologen und Epidemiologinnen, was Statistiken betrifft und sonst irgendwas. Aber das Wichtige ist immer, die wissen immer, wann eine Statistik auch lügt. Frau Professor Latzer, bitte.
Na, ist ja gut. Sie hätten ja auch.
Genau. Ja, nee, danke schön. So schön. Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank für die netten Worte und auch ganz vielen Dank für die Einladung. Ja, was werde ich Ihnen heute erzählen? Ich als Epidemiologin zur Perspektive der Arbeitsmedizin zu Fragen Frauen, Arbeit und Gesundheit. Ich werde den Hintergrund beleuchten und zwar das erzählen, was ich nicht sagen werde, aber ich finde, das ist wichtig für das, was ich sagen möchte. Und sagen möchte ich, ich möchte vorstellen die Perspektive der Arbeitsmedizin, werde dann auf ausgewählte Arbeitsbelastungen von Frauen eingehen, dann die gesundheitlichen Folgen und dann komme ich zu diesem Bereich Fragen von betrieblichem Gesundheitsmanagement, betrieblicher Gesundheitsförderung und dann bin ich schon am Ende. So sieht's aus. Ja, meine Vorrednerin hat das ja auch schon angesprochen. Prinzipiell ist der Arbeitsmarkt segregiert. Das heißt, wir finden Frauen vertikal in anderen Berufen, in anderen Branchen. Meine Vorrednerin hat das ja sehr klar gesagt, die Sage-Berufen. Und wir finden sie auch auf verschiedenen, typischerweise auf verschiedenen hierarchischen Ebenen, also auch eine vertikale Segregation. Wir haben einen unterschiedlichen Anteil von Frauen und Männern in Teilzeitarbeit. Und auch bereits angesprochen wurde natürlich die Frage, dass wir eben hier Vereinbarkeit von Erwerb, Sorge, Pflegearbeit, dass wir auch unterschiedliche Anteile haben bei Männern und Frauen, die das betrifft. Ansprechen möchte ich auch nicht ein ganz wichtiges Thema, wo ich verweisen würde auf die Arbeiten von Lars Kroll und Thomas Lampert, die sich sehr ausführlich damit beschäftigen, zur Frage, was bedeutet eigentlich Arbeitslosigkeit? Denn Arbeit ist eine Ressource, wie die Staatssekretärin bereits gesagt hatte, mit günstigen Auswirkungen und Arbeitslosigkeit fördert in gesundheitsschädliches Verhalten und deswegen Arbeitslose sind häufiger krank und weniger gesund als die Allgemeinbevölkerung und Krankheiten sind sowohl Ursache als auch Folge von Arbeitslosigkeit. Es ist wichtig für uns in der Arbeitsmedizin zu wissen, dass wir auch versuchen, Personen in der Arbeit zu halten und auch zu wissen, wenn wir Vergleiche anstellen, dass wir erwarten, dass die Allgemeinbevölkerung weniger gesund ist als die Beschäftigten. Wir sprechen hier von Healthy Worker Effekt. Ja, was möchte ich Ihnen erzählen, nachdem ich Ihnen jetzt erzählt habe, was ich nicht erzählen möchte? Ich möchte Ihnen ganz kurz was erzählen, was die Perspektive der Arbeitsmedizin ist. Ja, wir in der Arbeitsmedizin ist prinzipiell ein originär präventivmedizinisches Fach, was sich hier ganz speziell beschäftigt mit den Zusammenhängen von Arbeit und Gesundheit. Vom Anspruch her ist die Arbeitsmedizin ganzheitlich, das heißt, es betrifft sowohl die physische als auch die psychische Gesundheit und es betrifft sowohl Arbeitswelt als auch Lebenswelt. Oh, okay, hören Sie mich? Gut, dann. Im Betrieb ist es so, dass es gesetzlich geregelte Aufgaben für die Arbeitsmedizin gibt. Und zwar ist es so, die Betriebsmediziner und Betriebsmedizinerinnen, die sind verantwortlich dafür, den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin zu beraten, und zwar zu Fragen zur Verhütung von Unfällen, arbeitsbedingten Erkrankungen und Berufskrankheiten. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil hierfür, ist die arbeitsmedizinische Vorsorge. Aber sie beraten auch den Arbeitgeber bei Fragen, wirken mit bei der Gefährdungsbeurteilung und sind auch dafür da, zu erkennen, wo können gesundheitliche Risiken auftauchen. Die Beschäftigten werden beraten und auch die Arbeitgeber bezüglich so Fragen wie Arbeitsplatzanpassung oder Wiedereingliederung. Die Arbeitsmedizin ist in sich prinzipiell multidisziplinär, was man in den Jahrestagungen immer sieht. Deswegen bin auch ich seit ganz vielen Jahren in der Arbeitsmedizin tätig als Epidemiologin. Ganz wichtige Disziplinen sind hier die Arbeits- und Organisationspsychologie und auch die Ingenieurwissenschaften, also Arbeits- und Ingenieurswissenschaften. Fragestellungen der Arbeitsmedizin sind unterliegen dem Wandel der Arbeit. Das heißt, wir haben immer wieder neue Fragestellungen, die wir auch untersuchen müssen. Von dem Ansatz her, von dem Forschungsansatz, ist es der Ansatz der evidenzbasierten Medizin. Wir haben hier die evidenzbasierte Arbeitsmedizin. Die unterscheidet sich ein wenig von der evidenzbasierten Medizin, dass wir in der Arbeitsmedizin sehr viel mehr Beobachtungsstudien haben. Und zwar, wir untersuchen, ob irgendeine Arbeitsbelastung eventuell Gesundheitsrisiken birgt. Und wenn wir dann herausbekommen, dass es Gesundheitsrisiken birgt, werden wir natürlich in keinster Art und Weise eine randomisierte Studie machen, um herauszubekommen, ob das eventuell tatsächlich ein Gesundheitsrisiko ist. Also von daher gehend, es gibt auch randomisierte, kontrollierte Studien zu Interventionsmaßnahmen, aber prinzipiell sind sehr viele Studien bei uns Beobachtungsstudien. Und streng sind wir genauso, also so, genau. Ja. Nach einer ganz kurzen Einblick in die Arbeitsmedizin zur Frage mit Arbeitsbelastungen. Es gibt wunderbare Quellen, die uns etwas über Arbeitsbelastung sagen. Ich habe hier mal die Kollegen von mir, die sich mit der Arbeitsweltberichterstattung beschäftigen, hier aufgeführt. Es gibt natürlich auch ganz weitere Datenquellen wie DGB-Index. Hier ist auf jeden Fall, kann man sehr viel erfahren über Belastungen, auch von Ressourcen von Frauen. Ich habe zwei Beispiele herausgegriffen. Einmal psychische Arbeitsbedingungen. Wenn Sie das hier ansehen, sehen Sie, dass, mal gucken, ob ich es mit dem Beamer schaffe. Ich habe es erklärt bekommen, es war eigentlich ganz einfach. Ja, genau. Also wie Sie sehen, dass hier starker Termin- und Zeitdruck sehr häufig von Frauen angegeben wird und Frauen fühlen sich dann auch sehr häufig davon belastet. Schnellarbeiten auch, dann Multitasking, es geben viele an, aber nicht alle, die das angeben, fühlen sich dadurch belastet. Es gibt auch Frauen, die finden das sehr wohl angenehm, dass man nicht immer wieder das Gleiche macht. Störungen bei der Arbeit ist auch häufig angegeben und die Unterbrechungen sind auch bei eher nicht gerne gesehen. Und Sie sehen auch hier etwas, Frauen arbeiten 16%, geben an der Grenze der Leistungsfähigkeit zu arbeiten. Über die letzten Jahre waren die psychischen Arbeitsbelastungen waren sehr im Fokus und ich möchte Ihr Augenmerk aber sehr auch lenken auf die körperlichen Arbeitsbedingungen, weil das auch sehr wichtig für Frauen ist. Das eine ist Arbeiten im Stehen, das ist ganz viele Berufe, sagen wir Verkauf oder sowas oder auch im industriellen Bereich muss man im Stehen arbeiten und Und das geben immerhin auch 14% der Frauen finden das, also 15% belastend. Wir haben hier auch Heben und Tragen von Lasten. Das geben zwar mehr Männer an, aber die Frauen geben häufiger an, dass sie sich dadurch belastet fühlen. Ja, komme ich zum Fragestellung hier hauptsächlich Gesundheit. Wie sieht das eigentlich aus? Was hat das für Auswirkungen? Hier habe ich eine Darstellung von Frau Kannengießer gewählt, die, finde ich, sehr gut darstellt, wo Frauen sich belastet fühlen. Also hier Schmerzen, Nackenbereich, Rücken, Beine, Kopf. Und das ist auch das, was wir finden, wenn wir uns Befragungsdaten ansehen. Also das sind die Bauer-Befragungsdaten, wo gefragt wird, ob Frauen etwas also angeben, Beschwerden, also Schmerzen, zum Beispiel Rückenschmerzen geben viele aus Frauen an. Und sie geben auch an, dann, dass sie auch tatsächlich in ärztlicher Behandlung sind, auch Nacken-Schulterbereich. Wir haben hier die Kopfschmerzen und dann eben hier auch Beine, Knie, wo auch sehr häufig Frauen angeben, dass sie belastet sind und Beschwerden angeben. Wir haben weitere Hinweise, was für Bedürfnisse Frauen haben in der Arbeitswelt, wenn wir die Arbeitsunfähigkeitsdaten uns ansehen. Und ich komme auch deswegen auf die Frage von Heben und Tragen von Lasten. Wir haben immerhin noch bei Frauen doch ein... Ach Mensch, lass mal lernen, das war so einfach, ja. Also, wir haben immerhin noch den größten Teil sind Muskel-Skelett-Erkrankungen, dass eben Frauen deswegen arbeitsunfähig geschrieben sind. Und das wird dann gefolgt von psychischen Erkrankungen und von Atemwegserkrankungen. Wir haben eine Auswertung gemacht, wo wir die Daten von allen Krankenkassen genommen haben, von fast allen gesetzlichen Krankenkassen, also von 26 Millionen Beschäftigten, und haben die berufsbezogen ausgewertet. Und da will ich Ihnen Folgendes zeigen. Was ich Ihnen hier zeigen will, ist am Beispiel von Rückenschmerzen, dass Sie hier sehen, wenn wir jetzt sehen, gering qualifizierte manuelle Berufe, das ist hier in der obersten, die haben 2,5-mal so häufig eine Arbeitsunfähigkeit wegen Rückenschmerzen wie die Vergleichsgruppe. Und das waren hier qualifizierte Verwaltungsberufe. Und es ist ja nicht so, dass qualifizierte Verwaltungsberufe, die auch Rückenschmerzen haben können, aber Sie sehen eben hier, dass wir diese manuellen Berufe, dass sie sehr viel häufiger Rückenschmerzen haben. Und auch die qualifizierten manuellen Berufe und auch die gering qualifizierten Dienste, was zum Beispiel so Reinigungskräfte auch sind. Das sehen wir auch für andere Erkrankungen und also wohl Muskel-Skelett auch außerhalb vom Muskel-Skelett-Bereich. Ja, wir sehen hier, wurde auch angesprochen, Bereiche aus Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. Und was wir hier sehen, ist eben auch, dass wir häufigst, das Grün hier sind psychische und Verhaltensstörungen. Das ist der häufigste Grund, weswegen Frauen in Frührente gehen. Und das wird gefolgt von Muskel-Skeletterkrankungen und dann von Krebs. Ja. Bevor ich auf das Thema Berufskrankheiten eingehe, möchte ich Ihnen nochmal mit dieser Abbildung verdeutlichen, was eigentlich wirklich Berufskrankheiten sind. Wenn Sie sich hier ansehen, alle Belastungen, Erkrankungen, haben Sie eine Teilmenge, das sind arbeitsbezogene bzw. arbeitsassoziierte Erkrankungen. Das heißt, die sind eben durch die Arbeit verschlimmert. Dann haben Sie eine weitere Teilmenge, das sind Erkrankungen, die ganz oder teilweise durch die Arbeit verursacht werden. Das sind die arbeitsbedingten. Und wenn diese Ursachen überwiegen oder wesentlich sind, dann haben wir die berufsbedingten Erkrankungen. Und wenn dann noch zusätzliche versicherungsrechtliche Bedingungen erfüllt sind, dann haben wir diesen kleinen Punkt hier und das sind die Berufskrankheiten. Das muss man sehr wohl wissen, wenn man sich beschäftigt mit der Frage, was sind Berufskrankheiten? Das heißt, die bilden was ab, was größer auch noch ist, aber die Berufskrankheit an sich ist eine sehr kleine Teilmenge. Hier habe ich Ihnen etwas gezeigt, was ich Ihnen geschlechtsneutral. Warum mache ich das? Weil die meisten Surveillance-Daten, die wir haben, sind nach Männern und Frauen. Prinzipiell werden die Berufskrankheiten von dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, von der DGUV, werden in den Rechenschaftsberichten ausgewiesen, geschlechtsneutral. Es gibt immer mal wieder Sonderauswertungen. Man kann auch jederzeit anfordern, dass man eben eine Sonderauswertung haben will. Wir haben auch über die Gesundheitsberichterstattung des Bundes haben wir Auswertungen geschlechtsstratifiziert, aber leider werden da Berufskrankheiten zusammengefasst, was ich sehr ungünstig finde. Naja, auf jeden Fall, deswegen habe ich Ihnen das mal so gezeigt. Prinzipiell ist Top 1 sind Hauterkrankungen und Hauterkrankungen sind ganz klar dominiert von Frauen. Und hier sehen Sie bei Hauterkrankungen eine ganz große Diskrepanz zwischen den gemeldeten Fällen und den anerkannten Fällen. Ich werde Ihnen zwei Beispiele zeigen, hier Lendenwirbel heben und tragen und Atemwegserkrankung allergisch, um Ihnen zu zeigen, was hier genderspezifisch wichtig ist, aus meiner Sicht. Ja, hier hatten wir eine Auswertung gemacht, wo wir verschiedene Berufskrankheiten, die haben dann immer so Ziffern, ja, also hier zum Beispiel, das ist das mit Rücken, Heben und Tragen von schweren Lasten, hier haben wir Gonarthrose durch Hocken oder Knien, hier haben wir Meniskusschäden. Und das sind also verschiedene Berufskrankheiten. Und dann haben wir uns verschiedene Perioden angesehen, wie viele bestätigte Fälle haben wir pro Erwerbstätige. Und was wir hier sehen ist, dass wir bei Frauen bei den meisten Berufskrankheiten fast keine anerkannten bestätigten Fälle haben und bei Männern wesentlich mehr. Also bezogen auf Fälle, bezogen auf Erwerbstätigen. Und die einzige Ausnahme, die wir hier haben, sind die Berufskrankheiten Heben und Tragen von schweren Lasten, Lendenwirbel. Und das ist so, dass das alles im Gesundheitswesen eigentlich großflächig ist und diese auch da eher anerkannt werden. Was auch auffällt, dass bei Frauen sehr wenig Berufsgruppen gibt, die betroffen sind. Das hat auf der einen Seite wohl was damit zu tun, dass eben Frauenberufe prinzipiell, also ich meine, es gibt eben Krankenpfleger und wenn das ein Männerberuf wäre, hätten wir 48 Berufe. Wir hätten Krankenpfleger, die irgendwie den Infusionsding anhängen oder irgendwas. Also und von dahin haben wir immer bei Frauen sehr wenig Betroffene und dann mögen auch noch andere Effekte hier dazukommen. Hier wollte ich Ihnen mal etwas zeigen und zwar das, um Ihnen zu zeigen, wo eventuell Versorgungslücken für Frauen sind. Das war eine Untersuchung von mir. Ich habe also hier mal untersucht gehabt, die zuerst meldende Stelle. Das ist deswegen wichtig, also Unternehmer und Ärzte sind gesetzlich verpflichtet, wenn sie den Verdacht haben, dass es hier eine Berufskrankheit sein könnte, das zu melden. Und wenn wir das ansehen, die meisten Berufskrankheiten, die werden dann auch durch Ärzte gemeldet. Und hier habe ich angesehen, Bäcker, Bäckerinnen und Friseure, Friseurinnen und habe mal angesehen, wer hat eigentlich die Berufskrankheit zuerst gemeldet, die dann tatsächlich bestätigt worden ist. Und Sie sehen hier in Rot das Arbeitsamt und insbesondere bei Frauen, hier Rot, Rot, das dürfte eigentlich überhaupt nicht sein, das ist sehr verwunderlich. Und was das heißt, ist eine Frau hat als Bäckerin oder Friseurin gearbeitet, hat Beschwerden bekommen, keiner hat irgendwas gesehen, sie hat ihren Beruf irgendwann nicht mehr machen können, ist arbeitslos geworden, ist dann zum Arbeitsamt gegangen. Das Arbeitsamt hat sich gesagt, oh, wenn wir uns das ansehen, klingt das ja so, als ob das eventuell eine Berufskrankheit sein könnte, haben dann eine Anzeige gestellt und die war tatsächlich gestimmt. Also von dahin würde ich sagen, hier ist ein ganz klarer Fall, wo ich eben sehe, dass eben hier auch eine Versorgungslücke ist. Ja, komme ich nochmal zu zwei Beispielen, Muskel-Skelett- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich habe mir mal angesehen, was sind Schwerpunkte aus Public Health Perspektive und was sind Schwerpunkte aus der Perspektive der Arbeitswelt. In der Arbeitswelt haben wir die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie, die immer Ziele festlegt. Und wenn wir uns ansehen, was eben Public Health ist, Muskel-Skelett, psychisch Krebs, finden wir das auch hier in der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie in ihren verschiedenen Perioden, waren das tatsächlich auch Schwerpunkte. COPD-Asthma ist per Public Health relevant, ist eigentlich auch in der Arbeitswelt relevant, hat es aber bis jetzt nicht geschafft, ein Schwerpunkt zu werden, aber wurde immer wieder diskutiert. Was nicht diskutiert wird, ist Diabetes. Ein bisschen diskutiert worden ist Herzinfarkt, aber in der Arbeitswelt haben wir hierzu bisher keine Schwerpunkte. Wir haben dafür Fragen von Unfällen und Hauterkrankungen. Rückenschmerzen. Hatte ich gesagt, ist eben hier, wir haben hauptsächlich physische Faktoren wie manuelle Lastenhandhabung, die dafür verantwortlich sind, als ursächlich für Rückenschmerzen. Und wir haben die psychosozialen Arbeitsfaktoren, die dafür verantwortlich sind, dass diese Rückenschmerzen, wenn sie denn mal aufgetreten sind, chronifizieren. Und wenn wir uns jetzt ansehen, dann möchte ich Ihnen an diesem Beispiel zeigen, wie eigentlich ein Betrieb vorgeht, wenn er was weiß. Muskel-Skeletterkrankungen sind lange Schwerpunkt und es gibt auch sehr viel Infomaterial und es gibt sehr viele strukturierte Vorgehensweisen und im Betrieb haben wir das sogenannte Top-Prinzip, also technische Maßnahmen, organisatorische und dann tiefer gelegt personelle Maßnahmen. Und es gibt hier sehr viele Broschüren, Infomaterialien, Hilfsleistungen und ich würde sagen, hier sind bezogen auf Frauen tatsächlich noch Optimierungspotenzial, dass es auch tatsächlich immer zielgruppengerecht ist und was auf jeden Fall ist, dass eben auch tatsächlich die Frauen mit ihren Belastungen auch entsprechend gewürdigt werden. Sagen wir zum Beispiel Erzieherinnen haben sehr viel Belastung, wenn sie so in die Hocke gehen und auch was tragen und an der Schulter, und das wird irgendwie eher in diesen Broschüren weniger dargestellt als männliche Belastungen. Herz-Kreislauf ist eben, wie gesagt, nicht etabliert in der Arbeitswelt als arbeitsbedingte Erkrankung, obwohl es genügend Forschung dazu gibt. Und ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel, wollte ich Ihnen eine Arbeitsplatzunsicherheit zeigen, was das bedeutet. Und zwar haben wir hier untersucht, wie sieht das eigentlich aus, ist Arbeitsplatzunsicherheit ein Risikofaktor? Und wenn wir jetzt über Herz-Kreislauf-Erkrankungen uns ansehen in der Arbeitswelt, sind sie Gott sei Dank noch relativ selten. Die treten später auf. Und genau bei Frauen treten sie noch später auf als bei Männern. Das heißt, wenn ich jetzt Geschlecht stratifizieren will, habe ich große Schwierigkeiten, eine genügende statistische Power zu haben, also auch statistisch aussagekräftige Ergebnisse zu kriegen. Deswegen haben wir hier nicht nur die harten Outcomes gewählt, und zwar Krankenhauseinweisung oder Tod wegen koronarer Herzkrankheit, sondern wir haben auch noch ein weicheres Outcome gewählt, und zwar Erwerb blutdrucksenkender Medikamente. Und Sie haben hier wir haben eine Kohorte mit Dänemark zusammengearbeitet von über 12.000 Personen, und trotzdem haben wir hier keine signifikanten Ergebnisse für die Gesamtkohorte gefunden und konnten das nicht stratifizieren. Stratifizieren konnten wir nur für dieses zweite Outcome, wo eben 2.400 Ereignisse waren, und da konnten wir eben zeigen, dass, sehen wir sowohl für die Gesamtkohorte, als auch wenn wir stratifizieren, wir sehen die Effekte für Männer und für Frauen signifikant, für Frauen, für Männer etwas stärker als für Frauen. Ich wollte Ihnen das Beispiel mal zeigen, weil ich predige auch, man soll Geschlecht stratifizieren, aber es ist nicht immer möglich, und es kann ein schlimmerer Kollateralschaden sein, wenn Sie Geschlecht stratifizieren und dann rausbekommen, für Frauen finden Sie nichts, sondern nur für Männer. Ja? Das ist etwas, was ich, meine Meinung ist. Ja. Komme ich zu dem Bereich Frauen im betrieblichen Gesundheitsmanagement und der betrieblichen Gesundheitsförderung. Wir haben hier prinzipiell, wenn es darum geht, auch die Kosten arbeitsbedingter Erkrankungen und Unfälle anzusehen, haben wir natürlich verschiedene Perspektiven. Wir haben zum einen die Perspektive des Beschäftigten, aber wir haben auch die Perspektive des Unternehmers und Unternehmerin und der Gesellschaft. Die Unternehmer denken meistens dran, Krankenstand soll runter, Produktivität soll rauf. Und denken dann an Arbeits- und Gesundheitsschutz und Führung, Organisation und Verhältnisprävention. Die Gesellschaft denkt meistens an so Fragen wie die Kosten für die Sozialversicherungsträger, eben auch solche Fragen, soziale, geschlechtsbedingte Ungleichheit abzubauen, Beschäftigtenpartizipation, Empowerment, Ressourcen zu fördern, denken an betriebliche Gesundheitsförderung, und Fokus ist eher Verhaltensprävention. Ich habe Ihnen ja mal ein Drei-Säulen-Modell gebracht von betrieblichem Gesundheitsmanagement. Es gibt sehr viele verschiedene Modelle hier, und bei diesem Modell ist es so, dass Sie mal sehen, was ist verpflichtend für den Arbeitgeber. Verpflichtend sind hier Arbeit und Gesundheitsschutz, betriebliche Wiedereingliederung und Sucht und natürlich Führung und Organisation. Während betriebliche Gesundheitsförderung ist sowohl freiwillig für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer. Wenn wir ansehen, was sieht eigentlich mit Frauen aus, muss man sagen, Frauen haben zu wenig Funktion im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Sagen wir zum Beispiel Sicherheitsfachkräfte. Sicherheitsfachkräfte sind meistens Techniker, und da gibt es sehr, sehr wenig Frauen. Und das zieht sich dann weiter und auch in alle Gremien, die was dazu bestimmen, ob wie der Arbeitsschutz tatsächlich in dem Betrieb realisiert wird. Wir haben noch einen einigermaßen hohen Anteil von Betriebsärztinnen, aber hier auf jeden Fall Sicherheitsfachkräftegremien ganz wenig. Gender, muss man mal sagen, ist sehr unterschiedlich. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist prinzipiell geschlechtsneutral. Und Gender Mainstreaming finden wir in der betrieblichen Gesundheitsförderung und natürlich auch in Bereichen von Führung und Organisation. Hier sind zum Beispiel Führung und Organisation, wäre zum Beispiel auch Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sind auch wichtige Dinge, die in dieser Säule angesiedelt sind. Ja, wenn man sich ansieht, wer nimmt tatsächlich diese betriebliche Gesundheitsförderung in Anspruch, gibt es verschiedene Datenquellen. Es gibt die Dachevaluation der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie, es gibt Daten von Krankenkassen, und prinzipiell, was Sie sagen, ist, dass das eher angeboten wird in großen Betrieben, auch in verschiedenen Wirtschaftsteilen, also verarbeitendes Gewerbe hat die Krankenkassen originär haben hier ihre BGF-Maßnahmen gemacht. Sie weiten das jetzt auch auf andere Bereiche. Und im verarbeitenden Gewerbe haben wir einen hohen Männeranteil. Deswegen haben auch mehr Männer davon profitiert. Wenn Sie sich hier ansehen, die Bauerdaten, dann sehen Sie, dass nur 39% der Frauen angeben, dass in den letzten 2 Jahren in ihrem Betrieb BGF-Maßnahmen angeboten wurden. Das machen 46% der Männer. Teilnahme ist bei beiden ungefähr gleich. Wir haben eben hier auch einen Anstieg nach Betriebsgröße, auch diese Wirtschaftszweige wieder. Und nicht verwunderlich ist, dass die teilnehmenden Frauen im Vergleich zu den Männern geringer qualifiziert sind und mehr Teilzeitarbeit haben. Das verwundert nicht, weil das ist das, was Frauen im Erwerbsleben tendenziell sind. Ja, wir haben tatsächlich auch Personengruppen, die sehr schwer erreichbar sind. Das sind jüngere, auszubildende Frauen, vor allem Frauen mit Kindern und Alleinerziehende und auch Beschäftigte in jeglicher Art von prekären Arbeitsverhältnissen und auch Menschen mit geringem Bildungsstand oder auch häufig einhergehend mit risikoreichem Lebensstil und Menschen mit Migrationshintergrund. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel mitgebracht, was auch Frauen häufig betrifft. Das sind die Solo-Selbstständigen. Solo-Selbstständige bei Frauen sind ganz häufig Minijobs, sie haben Teilzeitarbeit, zum Beispiel im Reinigungsgewerbe, während Männer typisch wären Solo-Selbstständige im Baugewerbe. Im Friseurhandwerk sehen wir, dass es immer mehr Kleinstbetriebe gibt und es gibt auch immer mehr mobile Friseurinnen. Und die Selbstständigen, die haben ein höheres Risiko, die typischen Krankheiten von Friseuren zu bekommen, das heißt, sie sind Muskel-Skeletterkrankungen und auch Atemwegserkrankungen. Und warum ist das so? Das liegt daran, dass der Arbeitsschutz so organisiert ist, dass wir eine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers den Beschäftigten gegenüber haben. Aber wir haben keine Fürsorgepflicht sich selbst gegenüber. Und sehr viele Selbstständige sehen das nicht an als eine Aufgabe, die sie auch noch bewältigen müssen. Das heißt, hier ist auf jeden Fall ein Bedarf, Selbstständige auch hier zu unterstützen und auch profitieren zu lassen von betrieblichen Gesundheitsförderungsmaßnahmen. Ja, komme ich zu meinem Fazit, was ein bisschen länger ist, noch ein paar Folien. So, prinzipiell ist gute Arbeit eine Ressource, finde ich ganz wichtig. Und die Arbeit kann trotzdem die Gesundheit gefährden. Und wir haben ganz klar typische Frauenberufe. Und wir müssen aber trotzdem wissen, Frauen sind keine homogene Gruppe. Also es gibt sehr wohl Frauen in Führungspositionen, wo ein ganz hoher Männeranteil ist. Auch das finden wir. Wir finden Gemeinsamkeiten bei sozial benachteiligten Gruppen zwischen Männern und Frauen. Und das deutsche Arbeitsschutzgesetzgebung ist eigentlich sehr umfassend und komplex. Aber wir haben hier einen Vorrang von technischen und organisatorischen Maßnahmen. Das ist auch gut so. Aber das führt auch dazu, dass es eben technikfokussiert ist und geschlechtsneutral. Und das hat die Gefahr von Gender Bias. Und das betrifft eigentlich so, dass prinzipiell mehr Risiken untersucht werden, die Männer betreffen. Und der geschlechtsneutrale Ansatz hat natürlich dann das Gefahr, dass man übergeneralisiert, dass man von Männern auf Frauen generalisiert und dass man eben auch arbeitsbedingte Risiken von Frauen nicht sieht. Deswegen habe ich Ihnen das Beispiel mal gebracht mit den Berufskrankheiten, wo eventuell eine Versorgungslücke ist. Und das betrifft auch Return-to-Work-Angebote und sowas. Also da gibt es ganz viel Forschungsbedarf. Insgesamt werden Männer als Norm gesehen und das ist natürlich dann schwierig, gerade wenn Frauen in männerdominierten Berufen arbeiten oder Männer in frauendominierten, ist es noch viel schrecklicher, weil das betrifft dann alle möglichen Arbeitsschutzmaßnahmen, die wir hier haben und auch Teilhabe an Gremien. Wir haben eine gute Datenlage bei der Surveillance, aber prinzipiell in den Studien fehlen konzeptionelle Überlegungen zu Gender und die Pflegesorgearbeit wird häufig in den Studien vernachlässigt. Ich habe angesprochen das Problem der Stichprobengröße und ganz häufig werden eben doppelte Bewertungsmaßstäbe angelegt. Das heißt, wir sagen, Männer und Frauen unterscheiden sich. Dabei ist es eigentlich Teilzeitarbeit, die Segregation oder eben die Doppelbelastung, die das Entscheidende ist. Meine Empfehlungen wären, dass man das prinzipiell auch deswegen auch natürlich so systematisch betrachtet und auch eben hier die sozialen Kategorien untersucht und auch sich weiter beschäftigt mit Fragen in Anspruchnahme von Leistungen, Prävention, Kompensation. Ist das eigentlich tatsächlich zwischen Männern und Frauen? Da gibt es auch für Männer nicht genügend Daten, aber für Frauen noch viel weniger. Ich bin der Meinung, dass wir in der Praxis sehr wohl die verschiedenen Säulen, die Zusammenarbeit stärken müssen, und die Zusammenarbeit zwischen Arbeits- und Gesundheitsschutz und betrieblicher Gesundheitsförderung ist verbesserungsfähig. Ich sehe eine Chance dadurch, wenn man sich eben hier auch nutzt, die Gefährdungsbeurteilung als Anknüpfungspunkt nutzt. In der Praxis brauchen wir unbedingt Frauen in Führungspositionen und natürlich im Arbeits- und Gesundheitsschutz und zum Beispiel dann so Fragen Schutz, zielgruppengerechte Schutzausrüstung. Als ich angefangen habe zu arbeiten in bestimmten Bereichen, da hat man irgendwie noch Gesichtsmasken gehabt, die haben überhaupt nicht gepasst. Inzwischen ist es auch schon in vielen Bereichen besser geworden, muss man sagen. Wenn wir in die Zukunft gucken, muss man sagen, Frauen werden eher die Norm werden. Und warum ist das so? Weil man prognostiziert, dass es mehr Frauen im Erwerbsleben geben wird und auch vor allem mehr ältere Frauen. Und man nimmt auch davon an, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie steigen wird. Ganz viel ist eben die Frage Digitalisierung. Das wird uns betreffen in den nächsten Jahren. Was heißt das eigentlich? Was heißt das für die Gesundheit von Beschäftigten und auch von beschäftigten Frauen? Zeitliche Flexibilisierung. Mehr Nachtarbeit, wenn mehr Nachtarbeit, dann eventuell Brustkrebs, gibt es Zusammenhänge, ja? Frage, wird es erleichtert, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, oder kriegen wir hier Probleme von Entgrenzung und fehlenden Erholzeiten? Und wie sieht es eigentlich aus hier mit Coworking Spaces, Homeoffice? Hilft das dazu, dass es eben auch leichter wird? Gibt es neue soziale Beziehungen oder führt es dazu, dass wir eben eine körperliche Unterforderung haben? Und es wurde ja schon angesprochen bei Frauen im Muttergenesungswerk, diese Problematik von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und von Diabetes. Also so wird das eventuell noch mehr durch die räumliche Flexibilisierung. Ganz sichere Probleme sind Arbeitsplatzunsicherheit, befristete Verhältnisse, Crowdworking. Das trifft immer sozial Benachteiligte und personenbezogene Dienstleistungen. Das heißt, das sind genau die Gruppen, wo Frauen auch besonders vertreten sind. Arbeitsintensivierung ohne Gratifikation, auch das trifft häufig sozial Benachteiligte, auch dazu gehören Frauen. Prognostiziert ist auch, Regulierung wird runtergehen und das heißt, die Gesundheitskompetenz der Person wird steigen. Und damit möchte ich mit einem hässlichen Arbeitsplatz enden und ich hoffe, dass wir gute Arbeitsplätze in Zukunft haben. Vielen Dank.
Lieber, ne? Mhm. Ganz herzlichen Dank für diesen Parforce-Ritt, Frau Professor Latzer, durch, ich finde, unglaublich.